HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Hinter den Kulissen des Vatikans Georg Genswein, der Privatsekretär von Benedikt dem 16., plaudert aus dem päpstlichen Nähkästchen. Und unser Sonntagsthema Zuversicht gefragt, unter anderem im Gespräch mit dem Verhaltenspsychologen Jens Korsen und dem Philosophen Christoph Quarch. Theologen und Philosophen loben die Zuversicht und die Hoffnung als göttliche Tugend. Und Menschen, die 100 Jahre oder älter werden, haben besonders viel davon, das belegen Studien. Allerdings, zurzeit scheint die Zuversicht geradezu Mangelware zu sein. Besonders unter jungen Menschen. Da schauen wir näher hin. Schön, dass Sie dabei sind. Am vergangenen Donnerstag ist in Italien das Buch »Nichts als die Wahrheit« von Georg Genswein erschienen. Er ist der langjährige Privatsekretär von Benedikt dem 16. Es enthält Lob für Benedikt, aber auch kritische Passagen über den aktuellen Papst Franziskus. Den konservativen Franziskus-Gegnern könnte das Buch Rückenwind geben. Und der Papst ist verärgert. Jörg Seiselberg berichtet.
Nein, für ein Interview stehe er nicht zur Verfügung. Per Nachricht von seinem iPhone teilt Georg Genswein dem AD-Studio Rom mit, er könne der Bitte um ein Gespräch leider nicht entsprechen. Das 331-Seiten-Werk, das zunächst nur auf Italienisch erscheint, ist vom Verlag als Enthüllungsbuch angekündigt und hat in Rom bereits für Irritationen gesorgt, sagt der Vatikanexperte des Corriere della Sera Gianguido Vecchi. Papst Franziskus ist sehr verbittert über vieles, was mit dem Erscheinen des Buches zusammenhängt und angesichts der Vorabveröffentlichungen, die es gegeben hat. Der über das Buch wenig amüsierte Franziskus hat am Montag mit Genswein im Rahmen einer Privataudienz gesprochen. Seitdem schweigt Benedikts langjähriger Begleiter in der Öffentlichkeit. Der Eindruck nach Vorablektüre: in erster Linie soll das Werk mit dem Titel Nient'altro che la verità, übersetzt Nichts als die Wahrheit, seinen langjährigen väterlichen Herrn Benedikt den 16. in großem Glanz erscheinen lassen. In Teilen aber liest sich Genswains Buch auch, als soll der gerade verstorbene Benedikt gegen seinen Nachfolger Franziskus in Stellung gebracht werden. Auch Vecchi sagt, die Tatsache, dass man hier Benedikt den 16. postmortem als Fahnenträger gegen Franziskus nutzen möchte, ist das, was den Papst verärgert und verbittert. Unter anderem beschreibt Genswein auf mehreren Seiten, dass Benedikt nicht einverstanden gewesen ist mit Franziskus' Entscheidung, das Zelebrieren der traditionellen Messe auf Latein einzuschränken. Auch, dass der aktuelle Papst nicht den direkten Austausch mit seinen konservativen Kritikern gesucht habe, soll Benedikt laut Genswein irritiert haben. Genau diese konservativen Kritiker dürften sich nun durch das Buch des ehemaligen Benedikt-Privatsekretärs in ihrer Opposition gegen Franziskus bestärkt fühlen. Will sich Erzbischof Genswein mit seinem Werk an die Spitze dieser Opposition gegen den aktuellen Papst stellen? Vatikanexperte Vecchi hat Zweifel. Ich glaube nicht, dass er zum Ziel hat, die Opposition gegen Franziskus anzuführen. Auch weil ich davon ausgehe, dass ihm nicht viele folgen würden, auch von den konservativen Kardinälen, unter denen viele sehr perplex waren angesichts dieser Operation. Es gäbe vatikanintern selbst von Franziskus Gegnern unter anderem Kritik daran, dass Genswein in seinem Buch auch aus privaten Schreiben Benedikts an Franziskus zitiert. Benedikts langjähriger Privatsekretär glaubt Vecchi, könne in seinem Buch unter anderem von persönlicher Verletzung getrieben sein. Die faktische Absetzung als Präfekt des päpstlichen Hauses durch Franziskus 2020 habe den heute 66 Jahre alten Deutschen geschmerzt. Genswein schreibt wörtlich, er sei schockiert und sprachlos gewesen, als ihm Franziskus diese Entscheidung mitgeteilt habe. Auch wenn Genswein sich mit seinem Buch nicht zum neuen Anführer der Franziskus-Gegner aufschwingen will, der Wirbel um den deutschen Erzbischof, meint Vecchi, könne ein Vorgeschmack sein auf das, was der Tod Benedikts im Vatikan an Fliehkräften freisetzt. In diesen Jahren war Benedikt ein Element des Ausgleichs. Angesichts seiner Strenge und seines Kirchensinns hat er es nie erlaubt, dass sein Name gegen Franziskus genutzt wird. So hat er das extremste Drängen derjenigen, die sich als Ratzinger-Anhänger sehen, gebremst. Jetzt, da es diese Bremse nicht mehr gibt, können sie Ratzinger als Fahnenträger verwenden, ohne dass sich Ratzinger dagegen wehren kann.
Hinter den Kulissen des Vatikans Georg Genswein plaudert aus dem päpstlichen Nähkästchen und auf Deutsch soll das Ganze die 300 Seiten mit Erinnerungen an seine Zusammenarbeit mit Josef Ratzinger und dem späteren Papst beim Herder Verlag erscheinen und zwar Ende Februar. Das Jahr ist noch ganz frisch und neu, aber Zuversicht ist trotzdem Mangelware zurzeit. Zum Beispiel die Trendstudie Jugend in Deutschland. Die hat das zutage gefördert, wie wenig Optimismus unter Jugendlichen vorhanden ist, und die Ergebnisse sprechen sich inzwischen rum. Ein Teil der jungen Generation droht nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Hoffnung zu verlieren. So überlegten 20-Jährige heute, ob sie überhaupt Kinder in die Welt setzen wollten, sagte Habeck in einem Interview. Diese Debatte sei verständlich, denn die Klimakrise ist Realität und daher sei es seine Aufgabe, die Aufgabe der Politik, sich um die, wie er sagt, künftige Freiheit der heutigen Jugend zu kümmern. Ja, wie ist das? Wie fühlt man sich eigentlich in diesen komischen, krisenhaften Zeiten, wenn man beruflich noch nicht gesettelt ist, wenn man noch kein Häuschen am Stadtrand hat und nichts Erspartes auf der hohen Kante, kurz wenn man so zwischen 14 und 29 Jahre alt ist, die Zukunft vor sich hat, aber Zuversicht sich nicht recht einstellen will? Die halbjährlich durchgeführte Trendstudie Jugend in Deutschland gibt dazu Aufschluss, und darin zeigt sich, dass steigende Preise für Lebensmittel und Energie und das Gefühl, jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen, bei 3/4 der Befragten als die aktuell größte Belastung empfunden wird. Aber die Inflation ist für diese sogenannte Generation Z nur die jüngste Zuspitzung eines Lebens, das insgesamt seit Corona im Dauerkrisenmodus zu verlaufen scheint. Die psychische Belastung beschreiben die Befragten als enorm. 64% nennen dazu den Krieg in der Ukraine als Grund. 55% macht der Klimawandel die größten Sorgen. Und all das hinterlässt Langzeitspuren in der Psyche. Die Schülerin Elsa Marlowitz bringt es gegenüber den Tagesthemen so auf den Punkt.
Wir gehen auf Demos anstatt irgendwie in Diskos. Eigentlich darf man in der Jugend ausprobieren, Fehler machen, frei sein, dumme Sachen auch machen. Und dass unsere Generation total bedacht ist und reflektiert. Wo ich nicht sage, das ist schlecht, aber in dem Ausmaß, das es angenommen hat, finde ich es problematisch.
Also es fehlt die Unbeschwertheit, die Zuversicht, und es macht sich auch eine unbequeme Gewissheit breit, nämlich, dass die Wohlstandsjahre für diese Generation in der Bundesrepublik wohl vorbei sind. Das Gefühl der Hilflosigkeit nagt am Nervenkostüm, und sogar 10% der Befragten, jeder Zehnte, berichtet von Suizidgedanken. Jeder Vierte ist mit seiner psychischen Gesundheit unzufrieden. Also es fehlt dieser Generation das Licht am Ende des Tunnels. Simon Schnetzler, der Leiter der Jugendstudie, über die Gründe.
Wenn hier nach einer Krise keine Ruhephase kommt und es kommt wirklich eine Krise auf die nächste, das zehrt an diesen Abwehrkräften. Und das ist, was diese Dauerbelastung so schwierig macht und im Extremfall eben auch zu diesen schwierigen Ergebnissen führt, wie Suizidgedanken und Hilflosigkeit.
Erschrocken hat die Macher der Jugendstudie übrigens, dass 20% der Befragten angeben, also jeder Fünfte, bereits Schulden zu haben in diesen jungen Jahren. So gehen viele der Nachwachsenden, also zwischen 14- und 29-Jährigen, nicht nur psychisch, sondern auch finanziell belastet in eine ungewisse Zukunft, und das ist höchste Zeit, den Jugendlichen mit diesen Ängsten auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, auch in der Politik, zumindest wenn man die Ergebnisse dieser Trendstudie Jugend in Deutschland ernst nimmt. Und übrigens, die beiden großen Kirchen wollen in diesem Jahr mit der im April stattfindenden Ökumenischen Woche für das Leben gerade die Sorgen dieser jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren in den Mittelpunkt stellen. Die Zeiten der Isolation in den vergangenen Jahren sowie die Verunsicherung durch die sich ständig verändernden Lebenssituationen mit den unsicheren Zukunftsprognosen, das präge diese Generation nachhaltig, erklärten die Katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland. Das heißt, da will man also jetzt ein bisschen genauer hinschauen, diesen Mangel an Zuversicht in den Blick nehmen. Bundesweiter Auftakt der Woche für das Leben mit genau diesem Thema ist dann am 22. April in Osnabrück.
HR Info. Himmel und Erde.
Zuversicht also ein knappes Gut bei Jugendlichen und jungen Menschen heute. Dabei ist die Zuversicht so wichtig, wenn es darum geht, den Härten des Lebens zu begegnen und sich eben nicht unterkriegen zu lassen. Das kann man genau auf der anderen Seite des Altersspektrums, nämlich bei den 100-Jährigen, beobachten, die, anders als man vielleicht erwartet, überwiegend zuversichtlich in diese Welt blicken und sogar noch zuversichtlich in Zeiten von Corona. Das zumindest ergeben die Befragungen, die die Psychologin Daniela Jopp von der Universität Lausanne gemacht hat. Sie macht die 100-Jährigen-Studie in der Schweiz und greift dabei auch schon auf Ergebnisse zurück und Erfahrungen, die sie bereits bei einer ähnlichen 100-jährigen Studie in Heidelberg gemacht hat. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat sie dazu befragt.
Wie glücklich sind denn die 100-Jährigen?
Also ganz entgegen unserer Erwartungen, dass das sehr hohe Alter vor allem mit Krankheit und Depression einhergeht, finden wir, dass die 100-Jährigen sehr glücklich sind. In unserer Studie zum Beispiel in Heidelberg, in der zweiten Heidelberger 100-jährigen Studie, konnten wir finden, dass über 80% der 100-Jährigen zufrieden sind. Und es gab tatsächlich nur eine Person, die nicht zufrieden mit ihrem Leben war. Ja. Und das fand ich doch sehr beeindruckend. Wir haben nämlich auch 100-Jährige eben in der aktuellen Studie während Covid befragt. Und da haben wir sogar gefunden, dass es nicht nur 80% waren, die zufrieden mit ihrem Leben waren, sondern 92%. Und das ist natürlich eine total irre Zahl, die meiner Ansicht nach deutlich mit der Covid-Situation zusammenhängt. Also dass sie tatsächlich eben in dieser schwierigen Situation ihre Resilienz noch mal stärker aktiviert haben und ihnen ihre psychischen Mechanismen noch mehr geholfen haben.
Ja, tatsächlich, das ist erstaunlich. Wie stark ist denn so diese Lebenszufriedenheit abhängig auch von der körperlichen Verfassung?
Das ist auch sehr erstaunlich, weil wir da relativ wenige Zusammenhänge finden. 100-Jährige haben in der Regel ungefähr 5 chronische Beschwerden. Das heißt, sie sind doch im Durchschnitt relativ belastet. Die Hälfte berichtet auch zum Beispiel davon, oft oder immer Einschränkungen durch ihre Gesundheit zu erleben. Aber dennoch bewerten sie ihre Gesundheit als gut, sehr gut oder sogar hervorragend. Und wenn man sich dann die Beziehungen zum Wohlbefinden oder der Lebenszufriedenheit anschaut, findet man eigentlich so gut wie keine Zusammenhänge zu solchen sogenannten objektiven Faktoren, also die Anzahl der Erkrankungen oder eben auch andere objektiv messbare Elemente. Was aber eine große Rolle spielt, und das ist die einzige Gesundheitsvariable, die wir identifizieren konnten als Einflussfaktor, ist Schmerz. Mhm. Also da müsste man tatsächlich gucken, dass 100-Jährige keine Schmerzen haben, um sich gut zu fühlen.
Mhm. Also das ist ja schon erstaunlich, die 100-Jährigen, das sind keine Menschen, die man sagen kann, die haben keine Probleme, die haben schon auch mit dem Leben zu kämpfen, aber trotzdem sind sie eben zuversichtlich. Können Sie sehen, woher diese zuversichtliche Lebenshaltung herrührt?
Also in unseren Ergebnissen kann man relativ schön sehen, dass es tatsächlich psychologische Elemente sind, die eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel Optimismus, sich an jedem Tag über etwas freuen können, Sinn im Leben zu erleben, einen Lebenswillen zu haben. Das sind Faktoren, die spielen eine sehr starke Rolle.
Mhm. Wenn man jetzt umgekehrt fragt, sind denn zuversichtliche Menschen auch gesünder oder fühlen die sich einfach auch körperlich wohler?
Dafür gibt es tatsächlich relativ gute Belege aus jüngeren Altersgruppen, wo man untersucht hat, dass Personen, die optimistisch gestimmt sind oder eben auch zum Beispiel Lebenssinn empfinden, deutlich schnellere Krankheitsheilung haben, also zum Beispiel ein besseres Immunsystem zu haben scheinen. Das könnte also tatsächlich dazu beitragen, dass eben auch über die Lebensspanne hinweg eine positive Einstellung oder optimistische Einstellung wirklich dazu beiträgt, länger zu leben und dann eben auch im Alter glücklicher zu sein.
100-Jährige zeichnen sich durch große Zuversicht auch in diesem hohen Alter aus. Das fand die Psychologin Professor Daniela Jopp an der Universität Lausanne bei ihren Studien heraus. So gilt es also, sich möglichst früh diese Tugend anzueignen, die Zuversicht, den Optimismus. Aber ist das überhaupt möglich, dafür etwas zu tun? Ist das nicht durch unsere Persönlichkeitsstruktur irgendwie vorentschieden, wie viel von dieser kostbaren Haltung des Optimismus und der Zuversicht wir mitbringen ins Leben? Nein, sagt der Münchner Verhaltenstherapeut Jens Korsen. Mit großer Entschiedenheit, wir können viel selber dafür tun. Und konkrete Vorschläge dafür hat er auch im Angebot. Im Gespräch.
Herr Korsen, was zeichnet denn aus Ihrer Sicht einen zuversichtlichen Menschen aus?
Da habe ich festgestellt, dass es nicht so gut ist, nur zu meinen, es wird alles gut und auch ich werde es irgendwann vielleicht doch hinkriegen, sondern dass man das viel konkreter macht und versucht, die Zuversicht bei sich selber aufzubauen. Also nicht so in Richtung, es wird schon gut werden, sondern wie kann ich mich vorbereiten, dass ich mächtiger werde, dass ich mir mehr zutraue, Also letztendlich müsste man sagen, ich habe Zuversicht in mein Denken und Tun, dass ich sogar mit den schlimmsten Dingen so umgehen kann, dass es mich nicht raushaut.
Mhm. Wie wichtig ist eigentlich so eine zuversichtliche Lebenshaltung für unsere seelische Gesundheit? Also hat das durchaus auch Heilungsqualität?
Ja, selbstverständlich. Das hat Goethe mal ja so schön gesagt, wer das nicht hat, dieses ewig stirb und werde, ist ein trüber Gast auf dieser Erde. Also sehr viel Verstimmung und Depressionen haben natürlich was damit zu tun, dass man automatisch auch durch die Gesellschaft konditioniert gegen das Leben ist. Man schimpft, man klagt, so ein blöder Stau. Was ist das für ein Idiot? Und dadurch färbt man sich natürlich mit negativen Schwingungen und ist verstimmt. Mhm. Also das ist eine der wichtigsten Dinge, dass man darauf achtet, sich nicht täglich zu verstimmen.
Man sagt ja den Deutschen sowieso gerne nach, sie seien so eine Nation von Nörglern, wenn man das so hört, was Sie gerade angesprochen haben. Aber wie beobachten Sie es? Fällt es uns heutzutage schwerer, als vielleicht vor einer Zeit zuversichtlich zu sein?
Naja, gerade weil Sie die deutsche Denke angesprochen haben. Wir haben natürlich durch die beiden Kriege, das ist ja fast schon genetisch bei uns, ja immer angeschafft und immer wieder aufbauen. Und wir haben natürlich Angst, das wieder zu verlieren. Und dadurch fokussieren wir uns eher immer auf das, was uns noch fehlt. Wir müssen da noch was haben, ich brauche da noch mehr. Und es ist natürlich klüger, wenn man sich angewöhnt, auf die Fülle zu gucken. Also was habe ich denn alles noch? Was kann ich denn alles noch? Was ist denn noch schön? Es gibt so eine Übung, die ich meinen Klienten empfehle, abends vorm Einschlafen, sich mal klarzumachen, was habe ich denn alles noch? Was kann ich denn alles noch? Wir haben ja doch noch einiges und wir können auch vieles. Wir haben ja auch vieles überstanden. Also dass man die Zuversicht in sich hineindenkt, mit diesem Dankbarkeitsritual abends beim Einatmen denke ich, das und das kann ich oder das und das habe ich, und beim Ausatmen denke ich Danke. Ja, also das Danke, wenn man das sehr häufig denkt und sagt, reduziert die Angst vor der Zukunft, weil wir uns dadurch stärker fühlen.
Herr Korsen, hat eigentlich wer nicht so zuversichtlich in die Zukunft blickt, selber Schuld dran?
Ja, ich würde vielleicht nicht sagen Schuld, nur etwas zu moralisch, ja. Aber natürlich sind wir verantwortlich für unsere Stimmung, auch wenn das jetzt etwas provozierend ist, aber es hat uns noch keiner traurig gemacht. Das machen wir selber. Ja, auch Nachrichten können uns nicht wütend oder traurig machen, sondern erst wie wir sie beurteilen. Und wenn wir einfach sagen, alles gehört zum Leben dazu und ich habe mich hier entschieden, noch weiter zu leben, also bin ich bereit, das Leben zu bejahen. Und alles, was kommt, ob es der Stau ist oder ob ich etwas Unangenehmes erlebe, ist das Leben. Und dazu noch eine Übung. Mir fällt eine Übung ein. Das könnten Ihre Zuhörer machen. Wir hatten ja abends schon dieses Dankbarkeitsritual erwähnt und vielleicht könnte man anschließend sich einen Obstbaum vorstellen, der so im Januar so wie tot ausschaut, was er ja nicht ist. Er erholt sich ja nur, er ist ja noch lebendig. Und dass man dann die Augen zumacht und ein bisschen lächelt und dann sieht, wie aus diesem kahlen Baum dann wieder plötzlich das Leben sprießt und die Knospen kommen und diese Blüten und dann der Sommer mit der Fülle, die Frucht, das Grün und dann der Herbst mit dem reifen Obst, Birne, Apfel oder was wir haben wollen. Und dann sehen wir, wie die Blätter runterfallen und dann auf der Erde liegen und dann wieder zur Erde werden. Und wenn man das zweimal durchgeht, ja, also die Jahreszeiten, dann färbt man sich, das haben meine Klienten wirklich mir bestätigt, die färben sich mit Zuversicht, weil das Unterbewusstsein nimmt ja auf Dauer die Bilder auf, die wir uns machen. Mhm. Und so färben wir unser Unterbewusstsein mit Zuversicht.
Also konkrete Bilder, eine konkrete Übung auch gegen eine trübe Stimmung. Wir merken, Wir können da was machen. Da würde ich nochmal fragen, Herr Korsen, es geht da ja nicht ums Schönreden, also nicht die rosarote Brille aufsetzen.
Nein, nein. Es geht ja nur darum, dass man dem Unterbewusstsein Bilder gibt, gibt nicht auf, sondern es geht ja alles weiter. Es kommt ja alles wieder. Nur wenn wir uns den Schneid abkaufen lassen vom Leben, dann sind wir verstimmt. Und die Verstimmtheit ist nicht gut für Zukunftsbewältigung, weil dann sehen wir alles schwarz. Ich habe noch eine Übung, dass wir ins Verhalten kommen.
Genau, ich wollte mal fragen, viele sagen, ja, das hilft mir in dem Moment, aber wie komme ich dazu, dass es dauerhaft auch, dass ich zu einer anderen Lebenshaltung komme?
Na ja, gut, wenn man diese Übung jeden Abend macht, monatelang, das bringt schon sehr, sehr viel. Aber es gibt eine ganz gute Übung, damit man auch seinen Erfahrungsschatz erweitert, sozusagen die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn vermehrt, indem man sich überwindet, jeden Tag etwas Neues zu tun, also irgendeine Gewohnheit zu durchbrechen, mal was anderes zu essen, woanders hinzugehen, Dinge, die wir sonst nicht machen. Und wenn wir uns dazu zwingen, das ist wichtig, dann erweitern wir unseren Erfahrungsschatz. Und das hilft uns, wenn dann in der Zukunft irgendetwas kommt, was wir uns so gar nicht vorgestellt haben, dann sind wir stärker.
So gewinnen wir mehr Zuversicht. Das war ein Gespräch mit dem Verhaltenstherapeuten und Buchautor Jens Korsen aus München. Mehr dazu finden Sie auch in seinem Buch mit dem Titel Lieben. Die Unterzeile ist spannend. Sie heißt nämlich, warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Also das Buch von Jens Korsen an dieser Stelle auch empfohlen. Zuversicht, das ist in der Religion und in der Philosophie eine Tugend und das schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden Jahren. Meistens spricht man von der Hoffnung, die dann auch als göttliche Tugend bezeichnet wird. Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist das Tugend-Dreigestirn, wenn man so will, von dem der Apostel Paulus in der Bibel spricht. In der Philosophie ist die Hoffnung mehrgesichtig, wie der Fuldaer Philosoph und Autor Christoph Quarich mir vor der Sendung erläutert hat. Ich hatte ihn einfach mal offen gefragt, wie hoch hängen denn die Philosophen die Hoffnung?
Ja, also die Hoffnung ist tatsächlich ein Thema, was in der Philosophie ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Das liegt daran, dass die Antike sich eigentlich gar nicht für die Hoffnung interessiert hat. Da sage ich vielleicht gleich noch was zu. In der neueren Zeit gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen der Hoffnung. Ernst Bloch zum Beispiel hat ein großes Buch geschrieben, das Prinzip Hoffnung, wo es um das utopische Denken geht. Er hat der Hoffnung eine ganz hohe Bedeutung gegeben als eine Art revolutionäre Kraft, die den Menschen dazu bringt, Veränderungsprozesse anzustrengen und in der Zukunft etwas Neues zu machen. Friedrich Nietzsche dagegen fand die Hoffnung ganz schlimm und sah in ihr eher ein Sedativum, was den Menschen davon abhält, ins Handeln zu kommen und ihn eher so in seiner Komfortzone belässt. Da hat man also die Hoffnung sehr unterschiedlich wahrgenommen und das hat auch etwas mit der Antike zu tun. Es gibt ja diese Geschichte von der Büchse der Pandora. Und die Überlieferung sagt, das Letzte, was die Götter in diese Büchse legten, die all die Übel der Menschheit in sich hielt, das war die Hoffnung. Und man fragte sich, um nur noch ein Gegengift zu geben oder weil es das Schlimmste aller Übel ist. Nietzsche meinte, sie ist das Schlimmste aller Übel.
Die Mehrgesichtigkeit der Hoffnung, aber traditionell ist sie ja auch eben eine Tugend. Wie sehen das denn die Philosophen? Ist das etwas, das vom Himmel fällt oder etwas, das man sich dann doch aneignen muss, ganz gezielt sich darum bemühen?
Die Frage ist, wo sitzt eigentlich die Hoffnung? Ja. Sitzt sie im Willen des Menschen oder ist sie eher in den tieferen Strukturen seiner Seele oder wie man auch sagen könnte, seines Menschseins verortet? Und wir denken ja in der Regel, Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft und ist eine Art und Weise, wie wir der Zukunft begegnen wollen. Dann sind wir eher im Willen und die Hoffnung ist eine Kraft des Willens, mit der wir der Zukunft dann eben entgegengehen. Man kann aber eben die Hoffnung auch sehr viel stärker im Sinne dessen verorten, was jetzt schon hier und jetzt existiert. Dann sind wir eigentlich eher bei so einer Haltung des Vertrauens, die aus einer inneren, ja, aus einer inneren Befindlichkeit, aus einem inneren Sein erwächst und die uns jetzt und hier in die Lage versetzt, und jetzt würde ich ihm sagen, zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man so einen feinen Unterschied machen kann, ob sich die Hoffnung eher auf die Zukunft bezieht und daraus resultiert oder ob sie etwas ist, was uns hier im Sein jetzt bereits in uns verankert und verortet ist.
Im Christentum spielt die Hoffnung ja eine große Rolle. Allerdings gibt es da auch viele Kritiker, die gesagt haben, dass da die Hoffnung sozusagen zu einer Jenseitsvertröstung verkommen ist. Ist da was dran, Herr Quarich? Ist das eine Gefahr?
Da ist was dran und da sind wir wieder bei dieser Ambivalenz. Mhm. Man kann eben die Hoffnung als etwas interpretieren, was sich ausschließlich auf eine bessere Zukunft bezieht. So hat es eben auch Bloch interpretiert, der gesagt hat, daraus wächst die Kraft, diese Zukunft auch wirklich zu gestalten. Man kann dann aber auch sagen, dann vertröstet die Hoffnung halt auf eine andere Welt und sie lähmt uns in unserem Handeln jetzt. Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass die ursprüngliche Intuition des Christentums, vor allen Dingen bei Jesus von Nazareth selber, aber die Hoffnung eher als so eine Seinsqualität gedeutet hat, die mir genau dann zuwächst, wenn ich im Glauben bin, wenn ich im Vertrauen bin, wenn ich in der Liebe bin, dann bin ich nämlich zuversichtlich und kann der Zukunft ja vielleicht gelassener entgegengehen. Dann muss ich es gar nicht wollen, ich muss auch gar nichts verändern wollen, sondern ich weiß mich getragen von meinem Vertrauen in die göttliche Führung oder in das Sein dieser Welt und kann dementsprechend, ich sage es jetzt einfach mal so, entspannter dem, was kommt, entgegenblicken.
Wie Philosophen und Theologen die Hoffnung verstehen, diese göttliche Tugend. Das war ein Gespräch mit dem Philosophen und Autor Christoph Queich. Vielen Dank dafür. Das war unser kleines Sonntagsthema hier bei HR Info Himmel und Erde. Wir haben uns heute mal um die Tugend der Hoffnung und um die Zuversicht gekümmert. Jenes knappe Gut in diesen krisenhaften Zeiten, das aber für ein gutes Leben, das mit den Härten der Zeit gut klarkommt, unverzichtbar ist. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.